Es ist jetzt fast oder in etwa 20 Jahre her, sogar schon ein bisschen länger, wenn ich genau nachrechne. Etwa 20 Jahre her, dass ich in Salzburg studiert habe. Ich habe dort ein Mediendesign-Studium gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich heute immer noch gerne designe, mit dem 3D-Drucker oder auch Plakate und andere Dinge. Und ich habe mich gegen Ende meines Studiums mehr und mehr mit Gott beschäftigt. Ich bin dann immer nach Wien gefahren von Salzburg aus, bin dann in die Adventgemeinde gegangen, habe Freunde gewonnen, habe Gott kennengelernt, habe die Bibel kennengelernt. Ich habe mich bekehrt in diesen letzten ein oder zwei Jahren meines Studiums dort. Und so habe ich den Abschluss meines Studiums erlebt als jemand, der gerade frisch zu Gott gekommen war. Und ich war noch sehr jung in meinem Glauben, hatte auch noch nicht viele Erfahrungen gemacht mit Gott, aber ich habe schon gewusst, ich kann zu Gott beten und er hört mein Gebet. Ich habe allerdings noch nicht so genau gewusst, wie das funktioniert. Und so ist der Tag meiner Prüfung, meiner Abschlussprüfung der Großen, immer näher gekommen. Und ich habe mich nicht wirklich gut darauf vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ach, Gott wird mir da schon helfen. Ich habe einfach gebetet, statt zu lernen, und habe gesagt, lieber Gott, ich glaube an dich, hilf mir durch diese Prüfung. Du kannst das machen, dass ich genau die Fragen bekomme, die ich zufällig weiß. Und dann kam der Tag der Prüfung. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie er ausgegangen ist. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin sehr erbärmlich durch diese Prüfung geschlittert. Ich musste sie dann wiederholen. Und im ersten Moment war das eine große Enttäuschung für mich. Ich habe mich auch ein bisschen, ja, fast gedemütigt gefühlt da vor diesen Dozenten, so schlecht abzuschneiden, und ich habe mir gedacht, Gott, was ist denn mit dir? Hast du mein Gebet nicht gehört? Wäre das nicht die Gelegenheit gewesen für dich, mich als jungen Gläubigen jetzt zu ermutigen und mir zu zeigen, dass du da bist? Und dabei habe ich tief in mir drinnen schon irgendwie gewusst, ich bin da im Irrtum. Und ich habe auch gemerkt, ich glaube, Gott möchte mir gerade etwas ganz Wichtiges beibringen. Aber was? Ich lade euch ein, schlagt mit mir das erste Buch Könige auf. Dort das Kapitel 19, wo wir mittendrin sind in der Erzählung über den Propheten Elia. 1. Könige, Kapitel 19, schlagt eure Bibeln auf. Und wir wollen beginnen, die Geschichte nachdem das alles, was hier berichtet wird, auf diesem Berg Karmel passiert ist. Die meisten von euch werden das kennen. Da waren diese falschen Propheten und Elia hat gedacht, ich bin der Einzige, der auf Gottes Seite steht. Alle anderen wurden getötet und dann kommt es zu diesem Gottesurteil auf dem Berg, wo Gott sich Elia zubekennt. Gott lässt Feuer vom Himmel herabfallen und das Opfer, das Elia bereitet hat, wird verzehrt und nicht das Opfer der Baalspropheten. Und für die geht es dann nicht gut aus. Aber, und auch das werden viele von euch wissen, nachdem das Ganze erfolgreich passiert ist, wird Elia sehr entmutigt. Er bekommt diese Drohung von der bösen Isabel, der Frau des Königs, dass sie ihn umbringen will. Er flüchtet in die Wüste, wo Gott ihn nicht hingeschickt hat, ist dort verzweifelt, er möchte sterben, aber Gott begegnet ihm, er ermutigt ihn, er gibt ihm neue Kraft. In dieser Situation befinden wir uns hier gerade und ich möchte euch einladen, dass wir lesen dort ab dem Vers 18 im Kapitel 19 von 1. Könige. 1. Könige 19 ab Vers 18. Dort spricht Gott zu Elia: Ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia erfährt hier, dass er nicht der Einzige ist. Und ein paar Verse vorher hat Gott ihm noch bestimmte Aufträge gegeben. Er hat ihm gesagt: Salbe Hazael zum König über Aram, Vers 15, und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel, in Vers 16, und Elisa, den Sohn Schaffats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stelle. Elia bekommt hier also neue Aufträge und vor allem bekommt er diese Verheißung von Gott: Da ist ein junger Mann, der ist mir treu geblieben, der gehört zu diesen 7000, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und der wird dein Nachfolger sein. Ich weiß nicht, wie sich Elia in diesem Moment gefühlt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Erleichterung war für ihn, nach diesen vielen Jahren des schweren Dienstes die Aufgabe weitergeben zu dürfen und wissen zu dürfen: Ich bin dann irgendwann fertig, ich habe meine Sache abgeschlossen. Und so lesen wir weiter. Im Vers 19 erfüllt Elia dann diesen Auftrag. Dort heißt es: Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffats, als er pflügte, mit 12 Jochen vor sich her. Und er selbst war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich um von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia und diente ihm. Wir erfahren hier einiges über diesen Elisa. Elisa war mit 12 Jochen Rindern, also 24 Rindern, auf dem Feld unterwegs. Und natürlich, wenn ihr Rinder kennt, dann ist klar, Elia hat die nicht alle alleine geführt, sondern zu jedem Joch hat auch eine Person, ein Knecht gehört. Es waren also 11 Knechte mit diesen Rindern und Elia selbst auch beim letzten Joch. Diese Rinder haben offensichtlich Elias Familie gehört. Das heißt, er war sehr wohlhabend. Das war absolut außergewöhnlich für die damalige Zeit, dass eine Familie so viele Rinder besaß. Sie waren Großgrundbesitzer, würde man in heutiger Zeit sagen. Und nicht nur das, es offenbart sich schon hier in dieser Situation, dass Elisa selbst ist nicht daneben gestanden und hat seine Knechte beauftragt, er hat selbst mit angepackt. Er war sich also nicht zu schade, für diese manuelle, schwere Arbeit hinter dem Rinderjoch herzugehen. Und als Elia seinen Mantel über Elisa wirft, ist ihm offensichtlich sofort klar gewesen, was das bedeutet. Er hat gewusst, der Prophet überträgt mir seine Aufgabe. Er möchte, dass ich in seine Nachfolge trete. Und ja, ich glaube schon, dass Elisa seine Eltern danach auch noch gesehen hat, aber was uns hier berichtet wird, ist, dass er schon in diesem Moment selbst eine radikale Entscheidung trifft. Dass er die Lebensgrundlage, diese Rinder, dass er sie opfert und damit einen ganz klaren Bruch macht zwischen dem, was er vorher gelebt und besessen hat, und dem, was nun auf ihn zukommt. Er schneidet sich sozusagen von seinem früheren Leben ab, indem er diese Rinder opfert. Und was hier passiert, ist in gewisser Weise ein Abschiedsfest auch. Er nimmt Abschied auch von diesen Knechten, indem er das Essen mit ihnen teilt. Es ist noch ein letztes Mal eine große Feier mit diesen Menschen, mit denen er viel Zeit verbracht hat. Und er verabschiedet sich dann auch, das wird auch angedeutet, von seinen Eltern natürlich. Er hat nun eine neue Lebensaufgabe. Er weiß, ich bin berufen, Prophet als Nachfolger von Elia zu werden. Aber was dabei interessant ist, und das wird uns am Ende vom Vers 21 ja auch berichtet, diese neue Berufung von Elisa beginnt nicht mit einer hohen Stellung als Prophet und mit viel Ehre. Die nächsten 5 bis 10 Jahre voraussichtlich hat Elisa damit zugebracht, dem Elia zu dienen. Für ihn hat das also erst einmal einen großen Schritt hinunter bedeutet. Er hat viel Ansehen hinter sich gelassen. Er ist, wie es hier heißt, dem Elia zum Diener geworden. Und es gibt ein wenig später dann im 2. Königebuch eine kurze Begebenheit, die ich interessant finde in dem Zusammenhang. Das ist im 2. Buch Könige Kapitel 3, wenn ihr das auch aufschlagen möchtet. Da haben wir eine Situation, wo der König Joram von Israel dem König Josaphat von Juda begegnet. Die beiden wollen gemeinsam in den Krieg ziehen, aber Josaphat ist offensichtlich gottesfürchtig, zumindest ein Stück weit. Und er sagt, da muss doch noch irgendwo ein Prophet des Herrn sein, den wir fragen können, ob wir wirklich weitermachen sollen hier. Sie sind da in einer schwierigen Situation, sie stranden in der Wüste und haben kein Wasser, sie haben auch Angst, dass ihre Soldaten sterben, dass sie da aufgerieben werden. Und ich möchte euch diesen Vers vorlesen, das ist in 2. Könige 3, der Vers 11. Da heißt es, Josaphat aber sprach, ist denn kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Männern des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Offensichtlich war Elisa in der Nähe, aber er wird hier nicht vorgestellt, hier ist Elisa, der Nachfolger des Elia, der große Prophet. Habt ihr gehört, wie er beschrieben wird? Das ist der Mann, der dem Elia Wasser auf die Füße gegossen hat, auf die Hände gegossen hat. Und ich habe jetzt Füße gesagt, weil es erinnert mich natürlich an das Neue Testament. An diese Haltung, die Jesus zeigt, an diese Demut, die er übt damit, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Elia hatte genau das gleiche Wesen. Er war sich nicht zu schade zu diesen niedrigsten Diensten. Und das hat er Jahre getan. Der Charakter und das Wesen von Elisa, seine Bereitschaft zur Demut, seine Bereitschaft, kleine alltägliche Dienste des täglichen Lebens treu auszuüben, finden wir im Neuen Testament wiedergespiegelt. Wir haben hier diese Beschreibung, das ist in Lukas Kapitel 16. In Lukas Kapitel 16, diesen Vers 10, ich lese ihn einmal vor und dann sage ich etwas zu dem Hintergrund. Lukas 16, Vers 10, dort lauten die Worte von Jesus, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Hier geht es um dieses Gleichnis von dem unehrlichen Verwalter. Und Jesus fasst hier ein Prinzip zusammen. Er sagt, Gott möchte euch in kleinen Dingen prüfen. Und wenn ihr euch in diesen kleinen Dingen als treu erweist, und hier haben wir das Beispiel vom Umgang mit Geld, dann wird Gott euch über größere Dinge setzen. Er wird euch größere Aufgaben geben, größere Verantwortung geben, bis hin zu dem, was uns im Himmel erwartet, an Berufung und Aufgabe Gottes. Ich war enttäuscht, nachdem ich durch diese Prüfung gefallen bin. Aber ich habe realisiert, Gott war nicht schuld an dem. Ich habe meinen Teil nicht getan. Ich bin einfach faul gewesen, nachlässig gewesen. Und was wäre denn gewesen, wenn Gott mein Gebet erhört hätte? Was hätte ich dann für eine Lektion gelernt? Dann wäre ich darin bestärkt geworden, Gott, das ist jemand, der bringt alles wieder in Ordnung, was ich versäumt habe. Ihr wisst, ich bin aus Österreich ursprünglich, aus Wien, in Wien geboren. Und da gibt es einen Musiker, einen Mundartmusiker, der dort sehr bekannt ist, vielleicht ein bisschen wie bei euch, Mani Mata. Und der hat ein Lied geschrieben, der Papa wird schon richten. Also mein Vater, der wird das schon wieder in Ordnung bringen. Und das bringt genau diese Haltung zum Ausdruck von einem jungen Mann, der niemals gelernt hat, selbst Verantwortung zu übernehmen, weil sein einflussreicher und politisch aktiver Vater einfach alles wieder in Ordnung bringt. Der geht dann zur Polizei, der zahlt die Strafe, der Papa wird schon richten. Bin ich froh, dass Gott mir das nicht beigebracht hat. Stattdessen durfte ich lernen, Verantwortung zu übernehmen, und ich durfte auch lernen, wenn ich meinen Teil tue, selbst wenn ich das Gefühl habe, es ist viel zu wenig, dann ist auch Gott treu und dann hilft er und macht alles andere, was ich nicht tun könnte. Es kam einige Wochen später dann zum zweiten Prüfungsantritt. Und diesmal habe ich mich gut vorbereitet, ich habe viel gelernt und ja, ich habe auch wieder gebetet. Aber ich wusste, ich habe meinen Teil getan. Ich hatte dadurch Neues gelernt und ich war auch dadurch gewachsen. Und ihr wisst sicherlich, was das Ergebnis der Prüfung diesmal gewesen ist. Ich habe die Prüfung bestanden, aber nicht nur irgendwie, sondern mit Auszeichnung. Ich habe ein fantastisches Ergebnis gebracht. Die Dozenten waren mir so wohlgesonnen. Ich konnte glänzen mit dem, was ich gewusst habe. Es war einfach so eine gute Situation. Ich habe diesen Segen gespürt, der darauf lag. Und ich habe durch diesen Abschluss von meinem Studium damals eine unglaublich wichtige Lektion gelernt. Eine Lektion, die ich später in meinem Theologiestudium wieder gebraucht habe. Als ich in Bogenhofen dann einige Jahre später mein Studium begonnen habe, habe ich von Anfang an immer sehr intensiv gelernt. Ich war einer der besten Studenten in meinem Jahrgang. Ich habe auch das Theologiestudium mit einer wirklich guten Auszeichnung abgeschlossen. Aber nicht nur das, die Noten sind ja hier nicht so wichtig, sondern durch diese Haltung wollte ich immer wissen, was hier passiert. Ich wollte den Dingen auf den Grund gehen. Ich wollte verstehen, was dort vermittelt wird. Und so bin ich aus dem Studium mit einem unglaublichen Schatz hinausgegangen an Wissen und an biblischer Erfahrung. Und dieser Schatz, den brauche ich bis heute. In meiner Aufgabe als Prediger, in meiner Aufgabe als Bibellehrer. Und das alles hätte ich nicht gelernt, wenn Gott mir diese Lektion nicht beigebracht hätte. Wenn ich nicht diese Demütigung auch erlitten hätte in dem Moment. Aber gehen wir noch einmal zurück zu Elia. Im zweiten Buch Könige jetzt, im Kapitel 5, haben wir auch diese sehr bekannte Geschichte. Ich bin sicher, ihr habt schon einige Predigten darüber gehört, von diesem Feldhauptmann Naaman, der Aussatz hatte von dieser Sklavin, die geraubt wurde aus Israel. Dieses junge Mädchen, das gesagt hat, in Israel gibt es einen Propheten, den Elisa, und der könnte meinen Herrn heilen. Die Geschichte, darauf möchte ich jetzt nicht allzu sehr eingehen, Das Ergebnis der Geschichte war, dass Naaman mit unglaublich großen Schätzen zum Propheten kommt und dass der Prophet ihn demütigt, dass er sich demütigen lässt und dass er als Ergebnis davon durch Gottes Gnade geheilt wird. Und dort möchte ich mit euch den einen oder anderen Vers herausgreifen. In 2. Könige 5, im Vers 5, lesen wir einmal, was dieser Naaman mitgebracht hat. Da heißt es, der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Ein Zentner, das sind über 30 Kilogramm, das sind also 300 Kilogramm Silber und etwa 60 Kilogramm Gold. Wenn man das in die heutigen Werte umrechnet, dann waren das etwa 20 Millionen Franken. Er hat 20 Millionen Franken mitgenommen, um den Propheten damit zu bezahlen, wenn er ihn heilen würde. Der Prophet heilt ihn durch Gottes Gnade und hat er das Geld angenommen? Nein. Er hat das Geld nicht angenommen. Und es war auch wichtig, dass er das Geld nicht annimmt. Denn es war Gott, der Naaman geheilt hat. Naaman hat sich bekehrt durch diese Erfahrung. Er hat gesagt, ich will keinem anderen Gott mehr dienen als dem Gott Israels. Ich glaube nicht, dass er diese Lektion in gleicher Weise gelernt hätte, wenn er gewusst hätte, ich musste erst mal 20 Millionen dafür bezahlen, dass mich dieser Gott gesund gemacht hat. Lesen wir im gleichen Kapitel, Kapitel 5, von Vers 19. Da wird berichtet von Gehasi, dem Knecht des Elisa, von dem es heißt, ich lese ab der Mitte von Vers 19, und als er, Naaman, von ihm eine Strecke weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. Ich glaube, auch hier wissen die meisten von euch, wie diese Geschichte ausgeht. Der Gehasi läuft Naaman hinterher, er belügt ihn, er behauptet, ja, da sind andere gekommen, die bräuchten vielleicht ein bisschen Silber, ein Talent würde genügen. Naaman schenkt ihm dann gerade 2. Gehasi nimmt das, er versteckt es in seinem Zelt und als er von Elisa konfrontiert wird, lügt er noch einmal. Aber natürlich, Elisa weiß, was passiert ist, Gott hat ihm das gezeigt. Und die Folge für Gehasi ist eine zweifache. Gehasi wird von diesem Moment an aussätzig. Er bekommt die Krankheit des Naaman, sehr passend, für diese Gier, die er hier zeigt. Er verliert dadurch auch seine Stellung als Nachfolger von Elisa. Das erfahren wir dadurch, dass von Gehasi später keine Rede mehr ist. Es gibt nur noch eine Situation, einige Kapitel weiter hinten, wo Gehasi offensichtlich am Hof des Königs ist. Er hat ja jetzt viel Geld, er hat jetzt viel Ansehen, er hat sich Reichtum verschafft und wahrscheinlich Ländereien und Knechte, wie Elisa ihm das auch verheißt. Und er ist vor dem König und beim König erzählt er von den Wundertaten des Elisa. Aber nur von denen, die damals passiert sind, als er noch bei ihm war. In der Zeit, wo er noch sein Knecht war. Elisa verspielt also seinen geistlichen Ruf. Er verliert seine Nachfolge. Und auf der anderen Seite verdient er dadurch eine riesige Menge an Geld. Er hat dann sicherlich ein recht bequemes Leben gehabt und viel Ansehen. Aber was mir dabei auffällt, und das ist schon sehr entscheidend, dass Gehasi genau das Gegenteil von dem tut, was Elisa getan hat. Elisa hat Reichtum hinter sich gelassen. Er hat ein materielles Erbe aufgegeben, um ein geistliches Erbe zu erhalten. Und wie wir im Neuen Testament auch erfahren, ist dieses geistliche Erbe unbezahlbar. Millionen und Milliarden von Franken können das nicht aufwiegen, was es wert ist, wenn wir Nachfolger Gottes sind. Aber warum hat sich denn Elia nicht versuchen lassen? Warum hat Elisa dieses Geld nicht angenommen? Ich glaube, Elisa hat es genau deswegen nicht angenommen, weil er ja gewusst hat, wie das ist, reich zu sein. Er hätte schon viel früher ein bequemes Leben im Wohlstand haben können. Er hat sich von diesem Leben bewusst abgewandt. Er hat das hinter sich gelassen. Und so war ihm das Geld egal in diesem Moment. Abgesehen davon, dass er sicher auch ganz tief gewusst hat, wenn ich das machen würde, dann würde dieser Naaman das Falsche lernen. Eine Situation, die mich besonders berührt im Leben von Elisa, ist dieser Augenblick, als sein Herr, der Elia, von ihm geht. Und das möchte ich gerne noch mit euch betrachten. Das ist im zweiten Buch Könige, in Kapitel 2, wo Elisa seinem Herrn und ja, dem Propheten Elia sagt, ich will nicht von dir gehen, ich möchte bei dir sein, bis zum Schluss, bis du gehst. Und Gott gewährt ihm das. Und dann haben wir dort in 2. Könige 2 im Vers 9 die folgende Aussage. Da heißt es, als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass du mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Entschuldigung, ihr wisst nicht, warum mich das berührt, ich müsste euch erklären. Wenn man das oberflächlich liest, dann denkt man sich vielleicht, ja, ist das nicht ein bisschen gierig? Der will hier sozusagen doppelt so viel Geist, vielleicht damit er doppelt so viele Wunder tun kann wie Elia. Aber es hat was anderes damit auf sich. Elisa bittet um den zweifachen Anteil. Und nach dem Gesetz im Alten Testament war der zweifache Anteil der, dem erstgeborenen Sohn zufällt. In gewisser Weise sagt Elisa hier zu Elia, ich möchte, dass du mich als dein Sohn annimmst. Du bist wie mein Vater für mich. Ich möchte dein Sohn sein. Gib mir deshalb auch symbolisch diesen zweifachen Anteil von deinem Geist. Das ist das. Und Elia hatte ja nichts anderes. Der Geist war das Einzige, was er ihm erben konnte. Und darum bittet Elisa. Und es zeigt sich dann auch einige Verse später in dieser Verabschiedung, in dem, was Elisa dem Elia nachruft. Das ist Vers 12. Elia fährt in den Himmel auf mit diesem Feuerwagen und dann lesen wir in Vers 12. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Der Jünger nennt seinen Meister hier Vater. Und das berührt mich, weil es so deutlich zeigt, was hier passiert ist. Elisa hat sein materielles Erbe, in gewisser Weise seine leibliche Verwandtschaft hinter sich gelassen, wie das Jesus ja auch uns als seinen Nachfolgern manches Mal vor Augen stellt. Aber er hat einen geistlichen Vater gewonnen. Und er hat ein geistliches Erbe gewonnen, das ihm niemand auf der Welt nehmen kann. Und so möchte ich zum Schluss mit euch noch einen Text aus dem Neuen Testament lesen. Das ist in Matthäus Kapitel 25. Und da wird genau die gleiche Situation, die wir im Alten Testament hier erlebt haben, auf uns heute angewandt. In einem Gleichnis von Jesus. In Matthäus Kapitel 25, dort ist ab dem Vers 14 ist dieses Gleichnis, das Jesus spricht, von den Talenten, die ein Fürst oder ein König, der außer Landes geht, hier heißt es einfach ein Mensch, der außer Landes geht, aber wir wissen, es ist ein Fürst, ein König. Und der dann drei seiner Knechte zu sich ruft und er gibt ihnen auch wiederum Talente. Und das finde ich schon interessant. Wir haben im Alten Testament diesen Gehasi, der sich mit Betrug zwei Talente erstiehlt. Und dann haben wir hier ein Gleichnis von Jesus, der spricht, da ist der König, der gibt seinerseits freiwillig und freigebig diese Talente an seine Jünger. Und damit ist jeder von uns gemeint. Jeder von uns ist mit Gott, von Gott beschenkt. Es ist ja kein Zufall, dass wir von Talenten sprechen im heutigen Sprachbegriff. Das kommt von dieser Maßeinheit. Ein Talent ist eigentlich eine Gewichtseinheit. Und auch dieses Gleichnis werden viele von euch gut kennen. Einer bekommt 5, einer bekommt 2, einer bekommt 1 Talent. Und der mit den 5, der ist treu und bekommt nochmal 5 durch guten Handel dazu. Der 2 hat, bekommt auch, gewinnt 2 dazu. Und der eines hat, der verbirgt es. Er vergräbt es in gewisser Weise. Vielleicht auch wieder ähnlich wie Gehasi. Er verbirgt es für eine bessere Zukunft, für was auch immer. Aber wie wir hier auch erfahren, als er dann dem Fürsten begegnet, auch aus Furcht. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann müssen wir erkennen, dieser Mann, der dieses eine Talent einfach verbirgt und es dann am Ende so ein bisschen widerwillig auch wieder zurückgibt, der hatte ein falsches Gottesbild. Er hat eine falsche Vorstellung von diesem Herrn, der wiederkommt. Er sagt, das ist hier im Vers 24 von Matthäus Kapitel 25. Matthäus 25, Vers 24 sagt er, da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Die Folge davon ist, dass der Mann rausgejagt wird, dass ihm sein Talent abgenommen wird. Und dieses Talent bekommt derjenige, und das lesen wir im Vers 28, da heißt es, darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Über das lesen wir vielleicht manches Mal drüber. Der Mann, der mit den 5 Talenten 5 weitere gewonnen hat, musste das nicht dem König abgeben am Ende. Er durfte es behalten. Der König hat ihm diese 10 Talente zur Verfügung gestellt, um damit weiter zu leben, weiter zu dienen. Dieser eine Vers zeigt also ganz deutlich, dass der Mann, dieser eine, ein ganz falsches Bild hatte von Gott. Gott ist nicht ungerecht und zornig und geizig. Er hat nie beabsichtigt, das für sich zu nehmen. Er hat von Anfang an beabsichtigt, es denen wieder zurückzugeben, die treu waren. Das zu vermehren, was sie haben. Sie zu beschenken durch die Erfahrungen, die er ihnen gegeben hat. Und das ist genau das, was in unserem Leben passiert. Genau das, was Gott mit jedem von euch möchte. Und was mich immer unglaublich bewegt, ist dieser Satz, den er sagt, den treuen Knechten, das haben wir hier im Vers 21 und im Vers 23, wo es heißt, da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Ich durfte das erleben. Durch die Treue, die ich in diesen kleinen Dingen gelernt habe, hat Gott mir mehr und mehr beigebracht. Ich hätte mich vor 20 Jahren niemals dazu in der Lage gefühlt, einmal hier vorne zu stehen und auch nur ein paar Worte zu sagen. Geschweige denn, als Prediger all diese Aufgaben wahrzunehmen, die ich wahrnehmen darf. Menschen in ihren letzten Atemzügen zu begleiten und viele, viele andere Dinge. Aber Gott hat Stück für Stück neue Kraft geschenkt und neue Erfahrungen. Und ich weiß, dass er das im Leben von jedem von euch auch tut. Dass er jedem von euch Talente schenkt und diese Talente wachsen lässt in euch. Ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Gleichnis und diesen Gedanken in euren Herzen behaltet. Was wir in den kleinen Dingen unseres täglichen Lebens mit Gott lernen, auf der Grundlage dieser Talente, die uns Gott geschenkt hat, das wird die Grundlage bilden für unser ewiges Leben. Das ist sozusagen das, mit dem wir starten in diese neue Zukunft. in dieses neue Leben, wo wieder neue Aufgaben und neue Dienste und neue Herrlichkeit auf uns wartet, in diesem unendlichen und wunderbaren Reich Gottes. Wir dürfen wachsen mit Gottes Hilfe und das wird uns zur Herrlichkeit dienen. Aber wir dürfen auch Gott damit ehren. Denkt doch an das, wenn ihr das nächste Mal vor einer kleinen alltäglichen Aufgabe steht und euch vielleicht dieser Gedanke kommt, muss ich das jetzt machen? Kann das nicht jemand anderer machen stattdessen? Macht es. Wenn ihr ohne großes Aufsehen und vielleicht auch ohne großen Dank kleine Aufgaben des Dienstes erfüllt, seid euch bewusst, was ihr damit für einen Schatz erwerben werdet. In Gott zu vertrauen, unseren Mitmenschen und Gott zu dienen und treu zu sein, das bildet die Basis für alles, was wir in Ewigkeit von Gott für den Beginn der neuen Ewigkeit geschenkt bekommen. Jesus hat ebenso wie Elia einen Mantel, den er über uns geworfen hat. Jeder von euch ist von Jesus berufen, sein Jünger und sein Nachfolger zu sein. Wie in diesem ersten Moment, in dieser ersten Begegnung. Jesus hat seinen Mantel über euch geworfen. Und eines Tages wird auch dieser Tag kommen, wie Elisa ihn erlebt hat, wo wir unsere alten Kleider zerreißen, dieses alte Leben hinter uns lassen und von Jesus neu bekleidet werden. Bekleidet mit einem neuen, mit einem himmlischen Körper. Wir werden mit diesem neuen Kleid eine neue Berufung und ein neues Zeitalter beginnen. Ein neues Kapitel. Und kurz bevor das passiert, dürfen auch wir die Worte hören, so Gott uns gnädig ist, die da lauten, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Recht so, du tüchtige und treue Dienerin. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. So gehe hinein zu deines Herrn Freude. Amen.